ARD.
Ich weiß nicht, ob ich die Welt besser gemacht habe, aber ich fühle mich wohler da so mit. Dadurch, dass man ja nun auch selber Kinder hat und die in die Schule gehen, die in den Kindergarten gehen. Und wenn man dann, ich sag mal, mit der Pflanzenschutzspritze da rumfährt, wird man schon mal schief angeguckt. So. Oder dein Vater, der fährt da schon wieder mit der Pflanzenschutzspritze, muss das. Und das sind so die Sachen, die man dann im Hinterkopf hat. Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Da haben wir eigentlich überall viel Zuspruch gehabt. Und dann macht das Ganze auch Spaß.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
Herzlich willkommen, liebe Hektis, zu einer ganz neuen Ausgabe von 63 Hektar, den ihr am besten in der ARD Audiothek hört. Denn nur dort gibt es den totalen Podcast-Genuss.
Ah, nur da.
Nur da. Ich sag's nur mal, wir sind's wieder mal, Maja und Willi. Was hat 33 Folgen gebraucht, bis ich diesen Gag gebracht habe?
Du hast ziemlich lange damit durchgehalten. Das ist eigentlich immer das Erste, was ich höre. Immer, Maja, komm runter, schmeckt herrlich hier. Der typische Willi-Spruch irgendwie.
Ja, also ich bin der Kuhlage, ich mache normalerweise Radio und bin ein Stadtkind in diesem Podcast und, ich sag mal ganz knallhart dazu, kritischer Verbraucher.
So kritisch, du bist eigentlich immer sehr wohlwollend, mittlerweile. Also du hast zumindest Interesse, uns die landwirtschaftliche Seite verstehen zu wollen. Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Ich bin Maja Mokwitz, ich bin studierte Landwirtin und komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover. Und ich habe Landwirtschaft studiert und freue mich, dass wir es jetzt hier schon seit einigen Folgen machen.
Ja, nicht weniger als Brücken schlagen, Vorurteile abzubauen und beide Seiten einander näher zu bringen, zumindest für Verständnis auf beiden Seiten zu sorgen. Das ist 63 Hektar. Wir wollen einfach mal dafür sorgen, dass sich beide Seiten ein bisschen besser verstehen und überhaupt mal wieder in Kontakt kommen.
Ja.
Erstmal eine ganz wichtige Frage, die ich vor allem anderen klären muss, weil ich es gerade wieder erlebt habe. Es ist Erntezeit hier bei uns in Deutschland, auch in Niedersachsen. Ich bin mit dem Auto unterwegs und ich bin einer großen Sache auf der Spur.
Erzähl.
Ich habe das Gefühl, die Landwirte haben sich gegen mich verschworen.
Nur gegen dich?
Gegen alle Autofahrer, aber vor allem gegen mich.
Erzähl.
Meine Theorie ist, dass egal wo ich unterwegs bin, immer ein Trecker vor mir ist. Immer ein Erntefahrzeug. Immer. Und ich habe das Gefühl,
du sollst einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen, dich ausbremsen lassen, nicht immer schnell, schnell, auch mal langsam.
Ja, dazu wäre ich ja bereit, wenn ich nicht eine große Verschwörung dahinter vermuten würde.
Verschwörung ist auch ein sehr gutes Wort, damit sollte man mehr arbeiten. Welche Verschwörungstheorie hast du denn?
Ihr habt euch alle vernetzt und ihr wisst immer, wo ich unterwegs bin. Hier denke ich so, Adler 2 an Storch 44. Kuhlage befindet sich gerade mit seinem Auto auf der B6, Richtung sowieso. Wir bräuchten da mal einen Maishäcksler, schnell dringend davor. Ist irgendjemand in der Nähe? Zack, zack, sofort habe ich zwei davor.
Weißt du, was ich gut finde? Dass es uns noch so viel gibt, dass wir immer vor deiner Nase sitzen.
Weil
wir werden ja jedes Jahr weniger, deswegen umso schöner, dass wir noch sichtbar sind.
Ja. So, zurück zu unserem Podcast 63 Hektar. Warum 63 Hektar, Maja?
Das ist die durchschnittliche Betriebsgröße in Deutschland.
Dankeschön. Setzen eins mit Sternchen.
Und ich darf jetzt unsere erste Rubrik einleiten.
Bitte.
Majas Landwort.
Das ist ja die Rubrik, in der du mir einen Fachbegriff erklären musst. Und ich habe heute ein ganz besonders schönes Wort mitgebracht. Ich finde, es klingt fast romantisch. Mehltau.
Mehltau. Ich könnte jetzt sagen, dass Mehltau eine Erfindung von Caspar David Friedrich ist, dem berühmten Renaissance-Maler, der Mehltau benutzt hat, um seine Bilder in seinem berühmten Schwarz-Weiß-Optik auch in diesem Grau Kreidefelsen Rügen.
Wenn du unsicher bist, dann fängst du immer an zu nuscheln und dann machst du ganz viel Händebewegung, die sieht
das
jetzt keiner, aber du bist
nicht.
Dir unsicher.
Mhm. Mehltau ist eine Krankheit.
Bei wem?
Bei Getreide.
Sehr gut.
Mehltau befällt Getreide und
welchen Bereich beim Getreide?
Natürlich
wie
die Ähre.
Ja.
Die Ähre.
Was noch?
Das Korn.
Ja, ist ja eine Ähre.
So viel mehr gibt es doch gar nicht an so einer Pflanze.
Die Blätter,
ach so.
Halm.
Ah ja, okay, gut. Also es befällt die Getreidepflanze und sorgt für einen hochkomplexen Zerstörungsvorgang. Ich fasse das mit zusammen, kaputt. Mehltau,
ja,
Pflanze, kaputt.
Photosyntheseprozess und dadurch wird die Pflanze an sich auch schwächer. Also es ist eine Pilzkrankheit und die erkennt man dadurch, dass sie so mehlig, weißlich, sagt man das so? mehlig-weißer Belag ist auf der Pflanze zu sehen. Und da wird der Photosyntheseprozess gestoppt. Und das heißt, dass die Körner auch kleiner werden und der Ertrag einfach für den Landwirt am Ende weniger.
Ah, okay. Mhm.
Und diese Pilzkrankheit kommt bei zum Beispiel einem Feld, was eine zu dichte hat. Oder bei Temperaturen, die sehr mild und feucht sind.
Das war ja in diesem Jahr der Fall, ne?
Das war in diesem Jahr der Fall und deswegen sieht man das meistens auch schon im Frühjahr relativ schnell. Ist bei dem Landwirt nicht so beliebt.
Okay. Und
ich dachte, ich schubse dich mit, es ist ein romantisches Wort, in die vollkommen falsche Richtung, aber du warst gut, Kulage.
Ja, aber enttäusch mich nicht, Maja. Ihr habt doch bestimmt irgendein wundervolles Gift dagegen, was ihr dann drauf spritzt.
Es gibt tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Also einmal kann der Landwirt natürlich auf die Fruchtfolge achten, um das schon mal zu streuen, das Risiko. Andererseits kann er auf die Aussaat besonders achten, dass es eben nicht zu dicht ist, dass die Halme nicht zu dicht sind und sozusagen die Belüftung dadurch besser funktioniert. Und wir haben natürlich auch im Notfall ein Fungizid, was wir einsetzen können.
Okay.
Und was ist unser heutiges Thema?
Oh, heute wollen wir die Welt retten. Nichts weniger als das. Und wir haben einen Helden bei uns zu Gast, denn er hat eine spannende Karriere hinter sich. Er ist von der bösen Seite der Macht auf die gute gewechselt.
Dass du das jetzt schon wieder mit so einem fiesen, wenn ihr es jetzt sehen könntet, er hat ein fieses Grinsen aufgesetzt und freut sich gerade.
Er ist von der konventionellen Landwirtschaft gewechselt zur Biolandwirtschaft. Darüber reden wir heute. André Mahlstedt. Hallo André.
Moin moin.
Also es geht wirklich darum, dass du von konventionell auf Biolandwirtschaft umgestellt hast. Bevor wir uns fragen, ob du verrückt geworden bist, wollen wir erstmal wissen, was dein Hof macht, wo du ansässig bist.
Kulage, sag mal Betriebsspiegel.
Okay, erzähl mal was über deinen Betriebsspiegel. Ich möchte das hier kurz mit dem von Maya abgleichen. Betriebsspiegel sagt dir was, oder?
Ja, natürlich.
Oder muss ich das erklären?
Nein, musst du mir nicht erklären.
Das war unser letztes Landwort, deswegen dachte ich, kannst du das vielleicht mal reinwerfen.
Okay, unser Betrieb ist in Stur bei Bremen. Wir haben einen Milchviehbetrieb mit 200 Kühen.
Jetzt kommt Kulages Frage, ist das groß oder ist das klein?
Nee, die Frage kann ich selber beantworten. Es ist relativ groß. Also ich sag mal, ich würde mal sagen, es ist so knapp über Durchschnitt.
Ja, genau. Im Bereich Bio doch relativ groß. Im Bio sind die Betriebe ja tendenziell ein bisschen kleiner. Aber ansonsten gehört zu den größeren bei uns in der Region vor allem. Ne? Mhm. Also in anderen Regionen im Osten Deutschlands oder so sind die Betriebe ja wesentlich größer als bei uns. Mhm. Zum Betrieb gehören noch 220 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, die sich dann wieder aufteilen in 50% Acker und 50% Grünland. Also auf dem Acker bauen wir Getreide an und Mais für die Versorgung unserer Kühe. Und Grünland ist Gras, was wir 3 bis 4, 5 Mal mähen, je nachdem, was die Vegetation zulässt.
Achso, ich dachte, da stehen die Kühe drauf und fressen das.
Auf einem Teil natürlich auch, aber wir brauchen ja Futter für den Winter. Und das machen wir dann auf dem anderen Teil der Flächen, wo keine Tiere sind, wird 3 bis 4 Mal im Jahr gemäht. Dies Jahr ist sogar 5 Mal möglich aufgrund der guten Witterung und haben dadurch Futter. Es gibt viele Flächen, wo wir nicht so gut zurande kommen, wo so ein bisschen viel Wasser ist, also wo es sehr nass ist. Aber das ist bei uns das kleinere Problem. Wir haben eher trockenen Standort, so dass wir mit dem vielen Niederschlag gut umgehen können.
Was habt ihr denn für eine Bodenpunkte?
Ja, wie soll ich sagen, 18, 20 weg. Also wir haben nicht ganz viel. Wir haben sandigen Boden, humussandigen Boden. Maximum 25, 30, dann sind wir damit durch. Also bei uns ist nicht ganz viel los im Boden.
Ja, also Maya, also wenn man das mit Poker vergleicht, Maya hat ja so einen Straight Flush auf der Hand, was die Bodenpunkte angeht, und du hast eher so einen 2-7, oder?
Ja, genau.
Okay, alles klar.
Zwei selbstgebaute Hühnermobile haben wir noch. Einen kleinen Hofladen vorne, wo wir eine Milchtankstelle haben und Verkaufsautomaten. Auszubilden haben wir noch 1 bis 2 jedes Jahr.
Und was viele nicht wissen, du bist Preisträger. Also du hast einen Preis gewonnen, das wollen wir an dieser Stelle nicht unterschlagen. Du bist Ceres Award Gewinner der Herzen, sag ich mal. Du bist Milchwirt des Jahres gewesen? Oder was?
Nein, nicht ganz. Ich war in der Kategorie Milchviehhalter des Jahres nominiert und war unter den besten 3 und da dann wiederum auf Platz 2.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Respekt.
Ja, sehr gut. Was glaubst du, hat dich dazu so weit nach vorne gebracht?
Soll ich sagen, eigentlich der Betrieb, so wie er da ist und so wie wir arbeiten, so wie wir gemeinsam arbeiten, also meine Eltern, unsere Angestellten und ich, meine Frau, alle zusammen, und dann erreicht man das. Also alleine geht das nicht, das ist klar.
Das kennen wir von vielen Höfen. Ne? Man ist in einem Familienbetrieb, alle packen mit an. Das geht ja auch schon seit Jahren, seit Jahrzehnten so. Denn dein Vater hat diesen Betrieb irgendwann aufgebaut und davor deine Großeltern. Und dann hast du ihn übernommen.
Genau.
Und der lief doch eigentlich gut, oder?
Ja, eigentlich ja.
Wie kommt man dann auf die Idee, jetzt doch etwas so Massives zu verändern?
Ja, man macht sich ja viele Gedanken, oder ich zumindest, so wenn man dann auf dem Trecker sitzt oder abends ich sag mal, bei einer Tasse Tee mit der Frau darüber schnackt, was so draußen los ist und wie auch immer und was in der Politik los ist und wie der Betrieb aufgestellt ist. Und dann hat man ja so, ich sag mal, die dunkle Jahreszeit, und so war es dann auch wirklich. Im November hatten wir einen Termin mit einem Betriebsberater, was wir alle Vierteljahr haben.
Ganz kurz, darf ich einhaken, macht ihr das auch?
Wir haben auch Betriebsberater, ja, ja, genau, auch aus unterschiedlichen Richtungen, von der Landwirtschaftskammer, private Berater, Steuerberater,
okay.
Landwirtschaftliche Betriebe sind auch Unternehmen, und da lässt man sich auch immer beraten.
Genau, und der macht bei uns die Betriebszweigauswertung, und dann haben wir das Ganze besprochen, und dann, und am Ende fragt er halt, was schwirrt dir eigentlich im Moment schon wieder so im Kopf rum? Irgendwelche Ideen hast du doch bestimmt wieder, weil ich leicht mal so Ideen habe und wir über die Jahre immer ein bisschen gewachsen sind zu dieser Größe, wo wir jetzt sind. Und da habe ich einfach mal so einen Raum geschmissen, was im Moment so in der Politik los ist, ist das, was mich so ein bisschen tangiert. Und was wäre eigentlich, wenn wir den Betrieb umstellen auf Bio? Und dann guckt er mich an, das ist cool, das ist eine Idee, das überlegen wir, das rechnen wir durch. Und somit ist das ganze Ding ins Rollen gekommen.
Ist ja erstmal ganz geil, dass da einer sitzt, der einen nicht ausbremst, ne? Weil ich so als Verbraucher würde immer denken, vom konventionellen Betrieb auf Bio umzustellen.
Ist immer eine geilere Idee, oder?
Nein, nein. Also grundsätzlich finde ich das natürlich toll, aber ich könnte mir vorstellen, das sind alles so Leute, die sind so, ich sag mal, nicht ideologiegetrieben, aber doch so von dem Wunsch getrieben, die Welt besser zu machen. Die haben so eine altruistische Weltanschauung. Die wollen irgendwie nicht nur Geld verdienen, sondern die wollen, dass es allen besser geht. Und manchmal geht das, glaube ich, auch zulasten der Wirtschaftlichkeit. Das ist so ein bisschen meine Vorstellung. Aber wenn da jemand sagt, irgendwie so, nee, das rechnet sich.
Ja, das war halt immer das, was mich vorangetrieben hat. Also der Betrieb muss ja auch eine gewisse Sicherheit gegenüber meinen Eltern im Alter darstellen, gegenüber meiner Frau und meinen Kindern, sodass er weiterhin ertragsfähig bleibt. Und dann habe ich gesagt, also ich mache das nur, wenn das betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Also ich mache das jetzt nicht aus ideologischen Gründen oder weil ich jetzt meine, nur Bio ist gut und konventionell ist schlecht, sondern wenn, dann will ich den Betrieb in ein sichereres Fahrwasser lenken und will damit vernünftig Geld verdienen. Und das war so das, wo wir dann angefangen haben zu rechnen, uns beraten zu lassen und gemacht und getan haben.
Okay, und dann haben die Zahlen bei euch gesagt, okay, es würde sinnvoll sein.
Also die Zahlen waren so, dass wir gleichbleibend waren, beziehungsweise ein kleines bisschen besser. Dadurch, dass wir, was ich eingangs sagte, viele sandige Böden haben, sind wir ja sehr, sehr wetterabhängig.
Bewässert ihr eigentlich?
Nein. Und wenn ich sehr, sehr wetterabhängig bin, ist mein Ertrag ja extrem schwankend. Und wenn ich dann das ist immer dieser Gedanke, ich hätte nie gedacht, dass ich so mal denke, aber wenn man dann selbst Betriebsleiter ist und merkt, was manchmal so auf so einem landwirtschaftlichen Konto so los ist, was ich da für Schwankungen habe und wie wetterabhängig das Ganze dann noch wieder ist, ja, dann denkt man wiederum, bei dem, wenn ich Bio mache, habe ich auch diese Bioprämie, und die ist sicher. Die kommt, egal wie das Wetter ist. Also habe ich das, die.
Das heißt, Bioprämie, ganz kurz, sind steuerfinanzierte Unterstützung für Landwirte.
Genau, also Deutschland hat ja als Ziel bis 2030, dass ca. 30% aller Betriebe in Deutschland Bio sind, und dafür gibt es bestimmte Gelder.
Also es gibt ja einmal die ganz normale Basisprämie, die jeder Betrieb bekommt, ob konventionell oder Bio. Und dann bekomme ich als Biobetrieb in den ersten 2 Jahren der Umstellung noch so eine Art Umstellungsprämie, weil ich ja viele finanzielle Vorleistungen habe, Maschinen, Umbauten an Gebäuden etc. Und dann kriege ich dann noch ungefähr 250 Euro pro Hektar obendrauf, die ich sag mal als Bioprämie bekomme. Und die ist mir ja sicher.
Und die bekommst du auf wie viele Jahre? Immer?
Immer, wenn ich einen Flächenantrag stelle.
Ah, okay.
Also jederzeit. Nur diese Umstellungsprämie bekomme ich nur die ersten 2 Jahre, damit ich den Betrieb umstellen kann auf Bio, weil man ja in Vorleistung geht.
Ja.
Für Maschinen und Gebäuden.
Es ist schon krass. Im ersten Moment denkt man so, das ist ja kein Geschäftsmodell, also irgendwie auf Bio umzustellen und dann eigentlich nur erstmal von Subventionen zu profitieren.
Nee, ne? Ein zweiter sehr, sehr wichtiger Punkt war bei uns, dass wir zu der Molkerei Ammerland liefern. Und die Molkerei Ammerland ist ja vor 5, 6 Jahren im Bereich Bio gestartet und hat eine Bioschiene aufgebaut. Und die freuen sich immer, wenn man oder wenn Betriebe aus dem eigenen
regionalen Umkreis
liefern können. Genau, auf Bio umsteigen und sind dann sehr erfreut, wenn man sich da meldet und sagt, wir wollen umstellen. Und somit hatten wir eine Molkerei, die gern unsere Milch haben will. Und das ist ja unser Hauptprodukt. Und ja.
Okay. Und wann war dann der Punkt, an dem du gesagt hast, ja, das rechnet sich. Mit wem hast du dich dann noch besprochen?
Also ganz viel besprochen habe ich mich mit meinen Eltern, mit meiner Frau. Weil das ganze Ding ja nur läuft, wenn die mitziehen. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich mache das und die machen nicht mit, dann komme ich ja auch nicht weiter. So, und unser Angestellter hatte da auch total Bock zu und fand das gut. Und dann haben wir vom Bioland einige da gehabt, die dann geguckt haben, was wir in den Ställen umbauen müssten, investieren müssten, machen, tun müssten.
Vielleicht kannst du uns da mal mehr reinzoomen. Was musstet ihr denn umändern jetzt beispielsweise? Ja,
tatsächlich, das war unser Riesenvorteil. Daraufhin war die Entscheidung halt extrem einfach, fast gar nichts. Mhm. Also gerade im Milchviehbereich ist es ja so, dass diese großen offenen Ställe schon die Voraussetzungen haben, die man bei Bio braucht. Jede Kuh braucht einen Liegeplatz, jede Kuh braucht einen Fressplatz und braucht mindestens 6 Quadratmeter Auslauf. Also Stallfläche. Mhm. Ja, und dadurch, dass die Ställe nach und nach gewachsen sind, immer wieder modernisiert wurden, war das alles gegeben.
Und
so, dass wir ganz marginale, kleine Sachen ändern mussten, aber das war eigentlich kaum der Rede wert.
Also ich zuckte da so ein bisschen, weil ich habe mich damit mal beschäftigt, was es bedeutet, wenn man Biolandwirt wird. Es gibt jede Menge Regeln. Also es gibt im Prinzip nichts, was nicht geregelt ist. Nur mal ein kleiner Auszug.
Also übrigens auch für uns konventionell. Wir haben auch viele Regeln.
Zum Beispiel ist es hier für den ökologischen Pflanzenbau. Macht ihr den auch?
Ja, klar.
Pass auf. Es gibt Regelungen zur Höhe der Stickstoffdüngung, zum Zukauf von Stickstoffdüngern, Gülle, Jauche, Geflügelmist, alles geregelt. Bioabfall, Komposte, wie viel, wann, alles geregelt. Ob man Blut, Fleisch, Knochenmehl einsetzen darf, geregelt. Ob man Guano einsetzen darf, geregelt. Saatgut ist geregelt. Hybrid-Saatgut ist geregelt. Verwendung von CMS-Hybriden, ich habe gar keine Ahnung, was das ist, geregelt. Saatgutbeheizung, das ist geregelt. Pflanzenschutz, Beikrautregulierung, Reinigungsdesinfektionsmittel, Anwendung von Präparaten, Biodiversität. Es gibt hunderte Regeln und das gilt nur für Ackerbau und für die Tierhaltung noch mehr. Da hast du nicht zu Anfang gedacht, oh mein Gott, all diese Regeln, das ist ja schon als konventioneller Landwirt schwer, jetzt kommt noch mehr dazu.
Ja, klar, da hatten wir natürlich riesen Angst vor und haben uns da extrem viel beraten lassen und haben auch viel gerechnet und gemacht und getan. Und am Ende ist es ja eigentlich so, ganz viel anders als beim Konventionellen ist es gar nicht. Also klar, ich darf kein Pflanzenschutzmittel einsetzen und ich darf keine phosphor- und stickstoffhaltigen Düngemittel einsetzen. Aber wir haben ja sehr viele Nährstoffe durch unsere Tierhaltung. Wir haben im Vergleich, also ja eine hohe Tierhaltung im Vergleich zur Fläche. Dadurch haben wir ja Nährstoffe. Und das hatten wir vorher auch schon, da wir eine Düngebedarfsberechnung gemacht haben. Oder muss ja jeder Betrieb machen. Und die geringen Erträge aufgrund unserer Standortsituation durften wir gar nicht mehr so viel Stickstoff- und phosphorhaltige Düngemittel zukaufen. So dass dieser Kreis, der wurde immer enger, so dass man irgendwann sagen musste, warum machen wir das? Das ist doch eigentlich ganz
ideal.
Sinnvoll. Ideal. Es passt einfach bei uns zu unserem Betrieb. Wir haben viele Flächen in Stadtnähe von der Stadt und auch im Wasserschutzgebiet, so dass da auch wieder andere Auflagen sind und das passte einfach wie, ich sag einfach mal, wie Faust aufs Auge, so dass man vorher schon gedacht hat, warum haben wir es nicht länger schon gemacht, aber ja.
Und jetzt machst du das Ganze schon seit circa 2 Jahren?
Die Idee war 2021 und angefangen sind wir mit den Flächen im April 22. Das ist ja ein sehr langwieriger Prozess.
Wenn du auf den Ackerbau schaust, kannst du jetzt die Jahre vergleichen zwischen konventionell und jetzt Bio. Wie sieht es da zum Beispiel ertragsmäßig aus? Und auch in der Milchviehhaltung, wie sieht es da mit der Milchleistung aus? Hat es jetzt wahnsinnig geschwankt oder würdest du sagen, es ist minimal?
Also im Bereich Ackerbau, klar, haben wir einen kleinen Rückgang bemerkt. Wäre ja auch im Prinzip schlecht, wenn nicht. Vorher haben wir das intensiv betrieben mit Pflanzenschutzmitteln und zusätzlicher Stickstoffdüngung und was nicht alles, was man so sich hat einfallen lassen, dass man hohe Erträge hat. Das macht man ja jetzt nicht mehr. Natürlich haben wir einen Rückgang bemerkt, aber nicht so hoch, wie wir gedacht hätten. Also vorher haben wir vielleicht bei uns in der Region 6 Tonnen Roggen geerntet. Dieses Jahr hatten wir um die 5.
Mhm.
Also als Beispiel.
Ja.
Mhm. Im Grünland ist es ähnlich, was halt nicht ein Riesenproblem war, aber was halt erst eine Aufgabe war. Wir mussten Klee etablieren in die Grünlandnarben.
Klee?
Klee, genau. Als Stickstoffsammler.
Leguminose.
Als Leguminose, als Stickstoffsammler. Klee sammelt ja den Stickstoff und stellt den dem Gras wieder zur Verfügung. Und ich habe mehr Eiweiß nachher auch in meiner Silage, sodass ich höhere Werte in meiner Silage habe für die Versorgung der Kühe.
Silage ist dieses Zeug, was aus Gras gemacht wird, weil in so großen Silos dann lagert, was dann im Winter an die Kühe verfüttert wird.
Genau. Und das ist halt das, was wir erreichen müssen oder mussten, oder ist ja jedes Jahr die neue Aufgabe, hochwertige Silagen herzustellen. Denn eine Kuh kann ja nur eine gewisse Menge fressen, in diesem Fall, ich sag mal, um die 22 Kilogramm Trockenmasse. Und die muss hochkonzentriert sein, damit ich viel Milch aus den Kühen bekomme. So, und das war ja das.
Ein Feinschliff ist, ne?
Ja, wirklich.
Und das war ja das, was wir uns vorher als Ziel gesetzt haben, wenn wir Bio machen, dann vernünftig, so dass man das nicht von außen sieht, dass das Bio ist. Das war immer unser großes Bestreben.
Warum was meinst du damit? Dass die also Felder einmal, dass alle zuwuchern?
Schämst du dich etwa dafür?
Nein, aber ich habe so einen gewissen Anspruch an mich selbst, dass die Flächen sauber sind und die Tiere schick, sage ich einfach mal. Also wenn du da vorbeifährst, dass du nicht siehst, das ist eine landwirtschaftliche Biofläche, weil da so viel Kraut steht zum Beispiel.
Also das war so, darf ich eh nicht aufhalten.
Das war so unser Bestreben.
Auch das Auge bewirtschaftet mit.
Genau, auch das Bestreben von meinem Vater und auch von unserem Angestellten, die gesagt haben, wenn wir das machen, dann aber vernünftig und sauber. So. Und genauso ist es ja bei den Kühen auch. Wir haben vorher eine Herde gemolken mit ca. 11.000 Liter Leistung und sind jetzt runtergegangen auf ungefähr 10.400 Liter.
Das ist ja gar nicht so ein starker Unterschied.
Nee, es wurde immer so in den Berechnungen gesagt, 10-20% Leistungseinbußen habt ihr. Bis jetzt konnten wir es so.
Was hat sich denn bei der Fütterung geändert? Also habt ihr die für eigentlich früher gar
nichts
anders gefüttert?
Nee, eigentlich gar nichts. Wir haben schon immer unser eigenes Getreide vermahlen und verfüttert. Genauso beim Mais auch. Also wir bauen eigentlich tendenziell immer ein bisschen zu viel Mais an, so dass wir die Grundfutterseite abgedeckt haben und sicher haben und der Rest wird gedroschen und dann halt auch als Kraftfutter, Milchleistungsfutter mit eingesetzt. Das Einzige, was wir halt vorher zugekauft waren, war das Rapsschrot und jetzt ist es halt der Leinkuchen oder Rapskuchen.
Okay.
Also nur die Eiweißseite.
Und was würdest du sagen, wie sieht es mit dem Arbeitsaufwand aus? Also zum Beispiel bei der Unkraut. Bekämpfung.
Ja, ist natürlich viel höher. Also am besten kann man es mal erklären bei Mais, finde ich. Sonst habe ich den Mais gelegt.
Was und heißt das?
In den Boden gesteckt.
Ach so.
Also Aussaat.
Die Aussaat. Also ganz normal die Aussaat.
Ja, ja, okay.
So, und dann bin ich,
Feld gelaufen.
Ich sag mal, 4 Wochen später ist die Pflanzenschutzspritze gekommen und hat eine Herbizidbehandlung gemacht. Und bei Problemflächen vielleicht noch ein zweites Mal, 14 Tage später. Jetzt haben wir, was ich eben sagte, den Anspruch, das soll sauber. Mhm. Also wird die Fläche geflügt, zweimal blind gestriegelt, also einfach nur gestriegelt, bevor die Aussaat ist, dann Aussaat.
Nur gestriegelt, bevor die Aussaat ist, damit man nochmal jedes...
Schon die kleinsten Unkräuter, die ersten, schon beiseite kriegt, ne? Weil das
Blindstriegeln, nächstes Landwort, cool, hör mal schnell wieder weg.
Blindstriegeln kann ich ja nicht viel kaputt machen, kann ich unheimlich zügig fahren und es ist ja keine...
Junge Pflanze,
wo ich aufpassen muss. Mhm. Und dann halt sofort nach dem Legen striegeln, damit die Krähen mein Maiskorn nicht finden, weil das ja nicht gebeizt ist. Und dann sind wir wirklich beigegangen, bis der Mais die Reihen zu hatte. Ich sage jetzt mal Mitte Juni. Einmal die Woche entweder mit Striegel oder Hacke durch, damit er sauber ist. Also ist natürlich.
Aber das sind ja auch hohe Betriebskosten dann.
Ja, natürlich. Und das ist dann ja wieder der Gegenspieler zu dieser Dieselrückvergütung, was dann gerade war. Einmal wollen sie Bio.
Ja.
Und wir, ich sag mal, die biologischen Betriebe müssen öfter auf den Acker und mehr nachgucken und dann wird es da wieder gekürzt. Das ist so konträr.
Wow, ja, es ist
sehr komplex.
Es ist mehr Aufwand, mehr Arbeit. Wenn du jetzt auch mal so dahingehend eine kleine Bilanz ziehst, ist es, wie viel mehr Arbeit hast du jetzt mit der Umstellung deines Betriebs?
Im Bereich Milchvieh ist es gar nicht so viel mehr. Gut, wir haben die Tiere jetzt auf der Weide alle, was wir vorher alles im Stall hatten. Das gleicht sich aber einigermaßen aus, würde ich sagen. Und auf dem Acker sind 5-6 Stunden mehr, also 50% mehr Arbeit, würde ich mal sagen. Sonst, was sagt man sonst? 10 Stunden pro Fläche, pro Hektar, jetzt sind wir bei 15. Würde ich mal so schätzen.
Musstest du da Leute einstellen oder arbeitest du dann mehr?
Auch das passte wieder ganz gut. Unser allererster Lehrling ist bei uns, seitdem er bei uns das erste Lehrjahr gemacht hat und hat jetzt die Fachschule auch fertig. Und den haben wir dann fest angestellt und der wurde jetzt genau in diesen Jahren auch fertig, wo wir die Umstellung angestrebt haben. Und das war auch immer so, von Anfang an die Planung komplett mitgemacht und das war auch immer so unser Bestreben und ist da auch ziemlich eigenverantwortlich unterwegs und macht das auch alles und macht das auch sehr gut. Ja, so dass wir da wirklich sagen können, auf dem Acker läuft das sehr gut, weil er da halt super nachguckt und sich auch dann nicht auf die Uhr guckt, sondern das ist ja im Bio, wenn ich striegeln muss, muss ich striegeln, wenn ich hacken muss, muss ich hacken, egal welcher Wochentag ist und egal wie spät es ist. Ich brauche nicht striegeln, wenn es regnet, denn kann ich mein Kraut noch so viel dichtschütten oder rausreißen, das wächst so wieder an. Ja, also das ist dann, muss dann
was
laufen.
Würdest du denn sagen, wie stark sind die Preise bei euch gestiegen? Du meintest, du hast eine kleine Direktvermarktung, also Milchtankstelle, ist das sehr viel teurer für eure Laufkundschaft geworden? Rollen die schon mit den Augen oder sind alle verständlich?
Tatsächlich haben wir an der Milchtankstelle und an den Verkaufsautomaten noch gar keine Preisveränderung durchgezogen, weil noch nicht alle Produkte auf Bio dort umgestellt sind. Ja. Und wie gesagt, haben wir bewerben das ganze Ding erst, wenn alle Produkte da auf Bio umgestellt sind, um keine Verwirrung unter den Kunden zu machen.
Ich kann ja schon mal eine kleine Empfehlung geben. Ich habe mich mal schlau gemacht, wie viel teurer Bio-Lebensmittel sind. Kleine Preisempfehlung. Vollmilch 37% teurer. Eier 129% teurer.
Es sind aber beides die beliebtesten Bioprodukte, also die am meisten gekauft werden. Ich glaube, weil man es da am meisten vor Augen hat, wie die Haltung dann aussehen könnte, wenn es Bio ist.
Aber es wird klar, deine Produkte werden teurer werden.
Ja, klar.
Jetzt klingt es so, ja, ich habe mir das überlegt, dann haben wir es umgestellt und dann legen wir los. So einfach ist es ja nicht, so einfach machen wir unseren Landwirtschaftsminister ja nicht glücklich, der insgeheim natürlich dich feiert, weil er seine 30% vollkriegen will, hörst du mir. Aber wie lange dauert sowas, um sowas umzustellen? Da gibt es doch in Deutschland bestimmt Regeln, ne?
Ja, also die Flächen brauchen 2 Jahre.
Was heißt das?
2 Jahre Umstellungszeit vom Zeitpunkt, wo ich starte, bis hin, wo das Gut, was ich ernte, dann auch wirklich Bio-Status hat. Im ersten Jahr ist es U-Ware, nennt man das. Es ist die Umstellungsware. Und im zweiten Jahr ist es dann die Bio-Ware.
Okay, weil man sagt, da ist da noch so viel, ich sag mal so, Nitrat im Boden oder jetzt Maya rollt schon wieder mit den Augen. Nein. Ich versuch's ja so mit meinen eigenen Worten.
Ich wollte dich nur aussprechen lassen, hab dich nur schon
also
mal angeguckt.
Ich sag es jetzt mal ganz verkehrt, aber man sagt, im ersten Jahr ist der Boden noch verhunzt durch die konventionelle Landwirtschaft, dass wir das nicht durchgehen lassen können.
Das passt ja nun überhaupt nicht. Okay. Also die Konventionellen machen ja nichts verkehrt. Wir haben es ja vorher auch gemacht. Also ganz viel anders machen wir ja nicht.
Ja gut, aber ich sag mal so, der Boden hat nicht die Ansprüche an die Biolandwirtschaft, wie er soll, weil da noch
so viele
Sachen drin sind und so.
So ein Papiertiger, ne? Irgendwo müssen die eine Grenze einbauen und dann wurde das so gemacht. Und man muss ja dem Verbraucher das auch irgendwie darstellen. Also 2 Jahre braucht eine Fläche und dann ist ja genauso, bei den Kühen brauchen wir ein halbes Jahr für die Milch. Der Schlachtkörper braucht wesentlich länger. Da muss die Kuh 2/3 ihres Lebens bio gehalten sein, bis sie dann Bio-Status hat.
Ich frage mich gerade, ob die Kühe das eigentlich so mitkriegen und sich fragen, ey, hast du schon gehört, ab morgen sind wir bio. Geil, mal gucken, wie sich das anfühlt. Wuhu.
Ja, ist ja so. Und bei den Hühnern ist es noch verrückter. Das ist ja das, warum wir jetzt erst ab 1.1.25 den ganzen Betrieb auf Bio haben, weil ich eine aktive Herde, auch wenn ich sie bio fütter, nicht umstellen kann auf Bio. Also der Hühnerstall muss leer und dann muss ich Bio-Hennen kaufen und dann habe ich erst das Bio-Ei. Also ich kann nicht die vorhandene Herde, ich sage jetzt einfach mal 6 Wochen, so wurde uns das erst geraten, 6 Wochen Bio füttern, dann ist meine Herde Bio und dann geht's los. Also das ist dann auch wieder, also bei Hühnern geht's nicht.
Und wie oft wurdest du schon kontrolliert? Wenn man Geld kriegt, wird man ja auch meistens kontrolliert.
Jo, die sind gut, die Kontrollen.
Ja?
Ja, die sind ziemlich lange und ziemlich intensiv. Ja, zu Anfang natürlich die Erstkontrolle zur Betriebsaufnahme. Dann
das heißt?
Wird der ganze Betrieb einmal auf links gedreht. Also was ist alles da, was wird alles umgestellt, wann wird alles umgestellt und wie ist so unser zeitlicher Ablauf?
Und es war von Anfang an klar, dass du 100% umstellst, also den gesamten Betrieb, weil ich glaube, viele Hektis vor allem, oder ich glaube auch Kuhlage, der denkt entweder alles bio oder eben nicht bio, aber dass manche Betriebe auch nur einen Teil bio machen und den Rest konventionell,
ja, genau.
Dass man das auch so umstellen kann.
Wir haben uns dafür entschieden, den Betrieb komplett umzustellen, aber produktbezogen umzustellen. Also es gibt ja Betriebe, die stellen zu einem gewissen Zeitpunkt um und dann ist alles ab dem Zeitpunkt bio, sag ich mal. Aber wir sind ja angefangen erst mit der Außenwirtschaft und dann hatten wir das Futter auf der Platte liegen, womit wir die Kühe füttern wollten und dann die Kühe. Okay. Es gibt ja auch welche, die sagen, so ab heute machen wir bio, ab einem gewissen Stichpunkt, verkaufen ihr eigenes konventionelles Futter und kaufen Bio-Futter zu.
Okay.
Aber unser Ansatzpunkt war immer, wenn ich Futter zukaufe von anderen Betrieben, die verkaufen ja nur das, was sie überhaben oder was qualitativ nicht so ist, dass ich das meinen Kühen füttern will. Und somit haben wir gesagt, wir machen lieber die etwas langgezogenere Variante und haben dann aber das eigene Futter, wo wir wissen, was da liegt und wie wir es füttern können und unsere Kühe machen das ganze, den ganzen Spaß mit. Also da wurden wir vorher auch, wurde viel erzählt und deine Kühe machen das nicht mit, wenn du jetzt Bio fütterst und dies und das. Und weil wir nun eine Holstein-Friesien-Herde haben und die auf 11.000 Liter vorher gemolken wurde und die fallen die alle um, die drehen dabei ab. Und aber das ist überhaupt nicht passiert. Also
das finde ich einen interessanten Punkt, weil wir hatten das, glaube ich, in der letzten Folge, als es um die Nitrate ging. Da wird ja von der Landwirtschaft oft angemerkt, ja, wenn wir nicht mehr so viel düngen dürfen, dann brechen die Erträge ein. Und ich weiß, das kann man nicht verallgemeinern, aber dein Hof ist ja ein wunderbares Beispiel, dass es ja eben nicht so ist. Das kann man wahrscheinlich nicht verallgemeinern. Aber
nee, kann man noch nicht.
Nee. Weil euer Hof, glaube ich, das habe ich jetzt auch schon gehört, so schon ein bisschen was Besonderes ist. Da haben so viele Faktoren zusammengespielt, die es für euch leicht gemacht haben oder leichter gemacht haben. Maja, wäre das für euch auch denkbar? Irgendwie so Umstieg auf Bio?
Also natürlich, als Junglandwirtin überlege ich immer, wie können wir uns noch weiterentwickeln? Und natürlich liebäugel oder habe ich schon mal genauer drauf geschaut, ob wir vielleicht auch auf Bio umstellen. Aber bei uns ist das so, wir sind ja sehr gesegnet mit unseren Bodenpunkten. Wir haben ja so einen Schnitt 90 Bodenpunkte. Das heißt, wir haben auch einen sehr, sehr hohen Ertrag. Und bei uns ist einfach die Differenz, wenn wir jetzt auf Bio umstellen würden, aus Erfahrung, sehr, sehr viel höher als auf einem Betrieb, wo die Bodenpunkte eh schon im unteren Bereich liegen, wie jetzt bei 15 oder 20 Bodenpunkten. Das heißt, wir würden viel, viel weniger ernten. Es würde uns natürlich schon mal schwerfallen als wirtschaftlicher Betrieb. Dann müsste ich mir auch um die Absatzmärkte Gedanken machen. Also welche Abnehmer habe ich? Gibt es überhaupt so viel Bedarf nach Biogetreide zum Beispiel?
Klar, du hast ja keine Molkerei wie André in der Nähe und auch gar keine Kühe.
Die Kühe dazu nicht. Und das ist das nächste Problem. Ich bräuchte Dünger, natürlichen Dünger, in dem Fall Gülle. Wir halten ja keine Tiere bei uns auf dem Betrieb. Das heißt, wir bräuchten irgendwie Vertragsbetriebe, die uns was zuliefern. Und das müsste man sich länger reindenken und da auf jeden Fall gut beraten sein. Also ihr habt ja alles in einem Kreislauf.
Genau.
Ihr haltet die Kühe, mit denen ihr düngt und ihr habt die Ackerfläche, die Grünlandfläche und so weiter. Wir müssten als reiner Ackerbaubetrieb schon Betriebe finden, von denen wir dann die Gülle abnehmen könnten. Hühnertrockenkot zum Beispiel bekommen wir auch ja heute schon, aber trotzdem müsste man da genau schauen. Wie sieht es denn bei euch eigentlich aus mit der Vermarktung? Also hast du dich damit vorher viel auseinandergesetzt?
Also mit der Direktvermarktung ein bisschen, also wir haben gesagt, wir haben lassen das alles als einen Betrieb, wir stellen vorne dann auch komplett um auf Bio, man hätte das ja auch rausnehmen können aus dem Betrieb, die Direktvermarktung, aber das wollten wir nicht, weil wir auch die Hühnermobile und das alles haben und wenn, dann haben wir gesagt, dann machen wir alles Bio und unser Hauptvermarktungspartner ist ja die Molkerei Ammerland und da haben wir angerufen, haben mit denen zusammengesessen, die haben sich tierisch gefreut, sag ich mal, dass ein Betrieb aus dem Kundenstamm das macht. Und dann hatten wir den Vermarkter, den wir brauchten. Und die sind ja auch sehr, sehr erfolgreich derzeit mit der Vermarktung ihrer Bioprodukte. Und
wie sieht es mit dem aus von eurem Ackerland?
Ja, das verfüttern wir alles selber. Also das gesamte Getreide, was wir ernten, wird vermahlen bei uns auf dem Betrieb, siliert und dient dann zur Fütterung der Milchkühe als Milchleiter. Also wir kaufen auf der Energieseite gar nichts zu. Außer wenn wir jetzt schlechtere Grundfutterjahre haben und nicht so viel Silomais haben oder Körnermais haben, weil wir mehr gehäckselt haben, kaufen wir Körnermais zu. Mhm. Und alles andere haben wir selber. Ne? Also wir verkaufen nur im Prinzip die Milch. Also aktuell, weil wir das, was wir an Fläche haben, brauchen wir als Futter für die Kühe.
Okay.
Das ist ja im Prinzip der perfekte Hof. Ne? Also so wie er früher mal war, aber ich sag mal so, durch die Zeit in die Moderne katapultiert, also sind die Tiere, die machen den Dünger und dann die Pflanzen werden damit gedüngt, die Tiere essen die Pflanzen und es gibt Milch. Und so.
Genau.
Eigentlich ist es ja...
Es passt im Moment von der Größe her sehr gut.
Perfekt, ne?
Ja.
So ein Konzept wie du hast, wäre wahrscheinlich auf andere Höfe nicht übertragbar. Würde es trotzdem Sinn machen, für andere Höfe auf Bio umzustellen oder bist du wirklich so ein Sonderfall?
Weiß ich nicht, ich glaube, das ist betriebsindividuell. Ich kann nicht sagen... Bei dem passt es und bei dem passt es und bei dem passt es. Erstmal muss es schon zum Betriebsleiter passen. Ich muss Bock haben, mal was Neues zu machen, muss das Risiko eingehen wollen und muss mir auch sicher sein, dass ich dann das Ganze auch vorstehe. Oder man hat schon so manche Tage im Büro gesessen und hat überlegt, wie mache ich das jetzt, wie gehe ich das an, dass wir dann nachher, dass das auch alles zueinander passt und das kann ich nicht von Betrieb zu Betrieb so sagen, mach das einfach. Die Ställe sind überall anders, die Haltung ist überall anders. Der nächste muss einen neuen Kuhstall bauen, weil der alte nicht mehr dafür das nicht mehr hergibt.
Das wäre dann schon eine große Investition.
Dann habe ich eine Rieseninvestition. Gut, wenn ich die Investition sowieso habe, dann könnte ich sie auch so machen, dass es passt. Mhm. Aber also das ist in der Landwirtschaft ist die Branche so breit aufgestellt und dass man wirklich sagen muss, das muss jeder für sich selbst entscheiden und auch es kann nicht zu jedem Betrieb passen.
Und ihr habt auch echt Glück, dass ihr diese Molkerei bei euch in der Nähe habt, weil ich glaube, viele Betriebe haben auch Schwierigkeiten, Abnehmer zu finden und einen Absatzmarkt zu finden.
Ja, das klingt wie eine totale Erfolgsgeschichte. Wenn du mir jetzt noch sagst, dass du abends ins Bett gehst und mit einem Gedanken, dass du die Welt ein bisschen besser gemacht hast, einschläfst, dann bin ich hier total happy.
Ich weiß nicht, ob ich die Welt besser gemacht habe, aber ich fühle mich wohler da so mit.
Weil das, du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, du hast dir irgendwann Gedanken gemacht um die Politik, um das, was um dich herum passiert. Da wollte ich nochmal nachfragen. Ich will hier nicht rumideologisieren, aber hat das auch einen Grund?
Ja, einen großen.
Ja?
Dadurch, dass man ja nun auch selber Kinder hat und die in die Schule gehen und die in den Kindergarten gehen und wenn man dann, ich sag mal, mit der Pflanzenschutzspritze da rumfährt, also es ist ja nun nicht alles, denn wird man schon mal schief angeguckt, so, oder dein Vater, der fährt da schon wieder mit der Pflanzenschutzspritze, muss das, und das sind so die Sachen, die man dann im Hinterkopf hat, und das ist jetzt halt nicht mehr so, und auch, wir haben auch viel Fläche gepachtet von anderen, und da sind halt viele gewesen, die gesagt haben, boah, cool, das finde ich toll, dass ihr das macht, und ja, da hatten wir erst riesen Angst vor, dass viele dann sagen, um Gottes Willen, jetzt macht ihr Bio, wie sehen unsere Flächen dann aus? Und aber da haben wir eigentlich überall viel Zuspruch gehabt und dann macht das Ganze auch Spaß. Also wenn man dann das Umfeld mitzieht und einen dann bestärkt und die Familie genauso. Und
kannst du da mal was zu der Milchviehhaltung sagen? Wie sieht's da mit den Werten aus? Sind die gesünder? Sind die genauso gesund?
Die Kühe sind, finde ich, von den Klauen her gesünder geworden, also vom Bewegungsapparat. Was so ein bisschen problematisch ist bei uns oder allgemein, wenn man im Bio diese hohen Leistungen fährt, dass man die Tiere dann ausreichend versorgt kriegt, ne? Dass ich genug Energie in die Tiere kriege, so dass ich sie schnell wieder oder vernünftig wieder tragen kriege und solche Dinge. Ne? Also das kann schon mal zum Problem führen, aber muss nicht. Also
dass du jetzt merkst, dass sie weniger schnell tragend werden oder du da höhere Ausfälle hast?
Ja, Ausfälle nicht, aber die Zwischenkalbezeit, also von der Kalbung bis zur Kalbung, ist bei uns aktuell ein bisschen länger geworden. Die fallen nach dem Kalben eher mal in so eine Art Energieloch. Die Kuh kalbt ja, gibt viel Milch und nimmt weniger Futter auf, so dass dieses Energieloch, was zu Anfang ist, ist ein bisschen länger geworden, bis ich sie da wieder raus habe und dann wieder auf Null bin, sag ich mal so. Das ist so ein bisschen das Problem. Ansonsten finden wir gerade das Jungvieh ist ja alles auf den Weiden, das klappt eigentlich sehr, sehr gut. Gerade bei den Kälbern, wir müssen ja die Kälber ab der 12. Lebenswoche müssen ja auch auf die Weide. Was für uns ja, oh Gott, kleine Kälber auf die Weide. Und ja, aber da haben wir uns auch die ein oder anderen Gedanken gemacht, haben uns einiges angeguckt auf anderen Biobetrieben und haben die dann hofnah, so dass wir die zufüttern können. Und denn das geht halt alles. Man muss sich nur vorher Gedanken machen und sich auch vielleicht mal was anderes angucken, wie andere das machen. Und dann geht das.
Ich finde das auch schön, wenn man dran vorbeifährt, dann sieht man die kleinen Kühe, das ist echt so süß. Du tust auch wirklich was für die Menschen im Land, für Touristen und Leute, die da rumfahren.
Das stimmt.
Das Auge will ja auch ein bisschen Spaß haben an der Landwirtschaft.
Die finden das toll.
Ja, ne?
Ja, das ist so.
Allerletzte Frage, wie sieht's aus mit der Bürokratie?
Ja, heißes Thema hatten wir eben schon, die Kontrollen sind nicht ohne. Also man muss sehr... Also
ich will mal eins dazu sagen, weil immer über Kontrollen und so. Ich finde das wichtig, weil... ich muss das sagen, weil ich auch davon überzeugt bin. Ihr kriegt ja auch sehr viel Geld von uns Steuerzahlern. Und ich finde das auch völlig legitim, dass euch auf die Finger geguckt wird.
Ist ja auch so. Also wenn ich kriege ja Geld, also Prämien, also kann ich da auch was für tun. So, aber nichtsdestotrotz, wenn so ein Kontrolleur da ist, dann ist das ja nun nicht das beste Gefühl.
Und jeder, der irgendwie beim TÜV ist mit seinem Auto, kennt das Problem. Oder der mal eine Fahrzeugkontrolle kommt, irgendwie, der kennt das Problem. Selbst wenn du das Gefühl hast, du machst alles richtig, trotzdem läuft dir der Schweiß, ne?
Ja, es ist so. Also man muss halt alles oder noch mehr dokumentieren, darlegen, dass es auch wirklich Bio ist, dass das Saatgut Bio ist, dass das Futter Bio ist, dass ich alle Zertifikate zusammen habe. Gerade bei Milchvieh muss ich gucken, dass mein Bestandsbuch, also das Tierarzneimittelbuch, vernünftig geführt ist und auch wirklich lückenlos, dass das auch alles passt, dass ich alle Wartzeiten einhalte.
Tragt ihr das ein oder der Tierarzt eigentlich?
Das tragen wir selber. Also vom Tierarzt kriegen wir einen Abgabebeleg.
Ah, okay, den müsst ihr.
Und dann müssen wir halt das dementsprechend aufschreiben, wie es halt behandelt wurde und so, dass es nachher passt. Und das wird halt kontrolliert. Dann die gefütterte und gefressene Ration, die ich meinen Kühen gebe, ob die Zusammensetzung passt und ob, ja.
Ihr keine Unterversorgung der Kühe habt, müsst ihr das irgendwie belegen und so?
Genau, wir dürfen auch nur ein gewisses Maß an Kraftfutter einsetzen bei den Kühen. Also das ist auch wieder geregelt, dass ich die nicht vollstopfe dann mit Kraftfutter, sondern ich muss 60% der Futteraufnahme muss aus Raufutter sein zum Beispiel. Ja, sowas muss dann alles anhand der Futterration, das muss schon alles passen. Also sonst
sind die Kühe glücklicher?
Weiß ich nicht. Ich glaube, die merken das nicht.
Allerletzte Frage. Schmeckt deine Milch besser?
Schmeckt genauso gut wie vorher.
Ja? Ja. Bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir gewünscht, dass sie besser schmeckt. Na gut, ich finde das toll. Vielen Dank für deinen Besuch und dass du uns Einblicke gegeben hast. Das ist natürlich alles so viel. Wir haben versucht, alle Informationen nochmal in die Shownotes reinzupacken. Und ich denke mal, können die Leute deinen Hof besuchen und mal gucken, irgendwie so, wie das
ja, klar.
So ist?
Ja? Also wir haben ganz viele Besucher bei uns auf dem Hof. Also wir haben Kindergärten, die bei uns kommen, Schulen, die bei uns kommen, so Privatpersonen, die immer so auf dem Hof mal rumlaufen, die dann fragen, ob sie gucken dürfen, gerade durch den Verkaufsautomaten oder die Direktvermarktung vorne sind dann viele neugierig und
ja.
Ich habe immer gesagt, das ist das Beste, um Öffentlichkeitsarbeit zu machen, wenn die dann Fragen haben, können sie fragen.
Ihr habt nichts zu verstecken auf jeden Fall, aber nee, falls eigentlich nicht. Irgendein Heck, die nicht bei euch im Umkreis wohnt und nicht eben mal vorbeifahren kann, ihr könnt uns auch schreiben an 63hektar@ndr.de. Also vielleicht haben wir irgendeine Frage nicht gestellt, dann könnt ihr uns die gerne nachreichen, dann
ja.
Kriegen wir da bestimmt noch eine Antwort.
Ja. Und wenn ihr in der Nähe von Stur seid, achtet mal, wenn ihr nicht wisst, was ist der Hof, mal steht, wo die schönsten Kühe sind, wo der Hof total aufgeräumt ist und die Äcker alle so wundervoll sauber sind. Das ist der Hof von André. Vielen Dank, dass du da warst.
Bitteschön.
Aber erzählt uns mal, kauft ihr Bio oder seid ihr eher auf der konventionellen Seite? Das würde uns mal interessieren.
Jetzt machen wir wieder schon so zwei Seiten auf. Ihr könnt auch alles parallel kaufen. Also, jetzt würde ich gerne in die nächste Rubrik springen, Kuhlage.
Ja.
Hektier Post.
Wir haben, also normalerweise könnt ihr uns schreiben, 63hektar@ndr.de. Es geht natürlich auch auf dem Weg, den Katrin aus Kiel gewählt hat. Katrin hat uns einen Brief geschickt.
Ich bin so süß.
Viele Menschen wissen ja gar nicht mehr,
auch
was Hektis, das ist.
Das macht so Spaß mit euch.
Das ist wirklich schön. Dieser Brief ist auch selbst gemacht, weil es ist eine alte Zeitung, aus der so ein Briefumschlag gebastelt
auch
wurde.
Auch nachhaltig, oder?
Ja. Soll ich den mal aufmachen?
Ja, bitte. Guck mal, wie liebevoll. Er reißt es einfach wie so ein nervöses Kind auseinander.
So. Es ist hier eine Postkarte. Da steht Berlin, Paris, London, Dorfkind drauf.
Na, guck mal.
Das ist süß. Hallo, ihr Lieben. Dieses Motiv passt doch perfekt zu eurer letzten 63-Hektar-Folge. Ich musste sofort an euch denken und habe die Karte spontan gekauft. Stadt und Land, beides kann gut neben und miteinander sein. Weiterhin viel Freude beim Podcasten und ganz viele Grüße aus Norddeutschland, Katrin.
Ach, das ist aber lieb.
Vielen Dank.
Danke dir. Ich habe eine Mail erhalten und zwar von Jutta und sie schreibt: Moin Maja und Kuhlage, habe gerade euren aktuellen Podcast, Folge 31 gehört, die heißt High Heels gegen Gummistiefel, Landwirtin für einen Tag. Und sie hat den gehört und fragt sich jetzt, wenn die Solarmodule in unterfahrbarer Höhe auf dem Acker stehen, bekommen die Pflanzen darunter genug Sonnenlicht und Regen ab, um so wachsen zu können wie Pflanzen ohne Solardach? Ansonsten war eure Podcast-Folge wieder höchst unterhaltsam und informativ.
Es geht, glaube ich, um diese Agrarphotovoltaik. Wie heißt
PV-Anlagen, Agri-PV.
Agri-PV, das sind so, wenn ich das richtig verstehe, sind im Prinzip so Dächer mit Photovoltaikanlagen über landwirtschaftlichen Nutzflächen und darunter wird Landwirtschaft betrieben. Und ich habe mich das auch gefragt.
Genau, also es ist ja so, Agri-PV steht für Solaranlagen, die auf landwirtschaftlichen Flächen sind. Aber die Hauptnutzung auf dem Feld ist immer noch die Landwirtschaft, also die Kultur, die dort wächst. Und sozusagen die Stromproduktion ist dann der Zweitnutzen.
Mhm.
Das heißt, es muss gewährleistet sein, dass man dort Landwirtschaft betreiben kann. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Anlagen. Sie fragt jetzt, ob die Pflanze sozusagen genug Regen bekommt wegen diesem Solardach.
Also ja, und wenn genug Licht auch, ne?
Solaranlagen da über dem Feld sind. Aber es ist so, dass die auch teilweise verstellbar sind, so dass man das sozusagen dem Wetter anpassen kann. Und Tatsache ist das auch hier und da auch mal ein Schutz, ne? Also nicht nur das Schutz vor zu starker Sonne oder zum Beispiel Wetterextrem, denke ich jetzt an Hagel, also auch Hagelschutz. Da hilft es also auch.
Ah.
Spannend. Also es ist positiv.
Wir werden übrigens, so viel kann ich versprechen, irgendwann auch mal eine eigene Folge machen zum Thema Agri-PV und Biogasanlagen, also alternative
Energiebauern.
Mhm. Richtig.
Ich hoffe, damit konnte ich die Frage beantworten.
Vielen Dank,
Jutta.
Ja, und schreibt uns gerne auch, folgt uns, wo immer es geht.
Und ich habe jetzt noch die Ach-Was-Rubrik.
Ach-Was.
Normalerweise ist das ja die Rubrik, in der ich dich positiv überraschen möchte. Das ist immer so mein Bestreben. Dieses Mal habe ich, glaube ich, so eine Art Mahnung mitgebracht. Ich hoffe, ich kann dir damit trotzdem ein Ach was entlocken. Denn ich
bin nicht jetzt so ein Downer hier am Ende.
Ja, ne? Schon wieder. Aber du kriegst das ja meistens irgendwie positiv gewendet. Ich wollte erzählen, ich habe zwei Headlines gelesen und die klingen beide sehr negativ. Der eine heißt Importbedarf, zu wenig Geflügel und Rindfleisch aus Deutschland. Und die nächste heißt Deutschlands Außenhandelsbilanz bei Agrargütern tiefrot. Ich kann ja mal ein bisschen mehr dazu vortragen. Und zwar ist das so, dass die Verbraucher in Deutschland mehr Geflügel und Rindfleisch nachfragen, als wir im Inland selber produzieren. Und deswegen sind wir schon auf viele Importe angewiesen. Zumindest was jetzt das erste Halbjahr 2024 und so an Zahlen wiedergibt. Und das finde ich eine sehr, sehr traurige Bilanz.
Also auf jeden Fall sage ich, ach was, das hätte ich nicht gedacht, dass wir tatsächlich so
viel. Weil man ja immer denkt, wir Deutschen haben so viel, weiß ich nicht, halten so viele Tiere. Mhm. Aber dass wir uns dann noch nicht mal selbst mit versorgen können, fand ich jetzt ein Bänger.
Ja, man könnte auch weniger Fleisch essen. Aber die Diskussion wollen wir jetzt hier am Ende nicht aufmachen.
Jetzt hast du wieder angefangen.
Entschuldigung. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Und wenn ihr schon in der ARD Audiothek seid, weil ihr uns regelmäßig hört, 63 Hektar, dann haben wir noch einen anderen Tipp. Hört mal rein in die neue Podcast-Folge Bio für alle. Wie ökologisch kann man die Welt ernähren? Von dem Podcast IQ Wissenschaft und Forschung. Den machen die Kollegen von Bayern 2. Und da geht es um die Frage, ist es wirklich möglich, mit Ökolandbau die Welt zu ernähren? Oder anders gefragt, wie klimaschonend und umweltfreundlich kann eine Landwirtschaft sein, die die Welt ernährt? Das gibt es in der ARD Audiothek. Hört gerne mal rein.
Es hat mir wieder viel Spaß gemacht mit euch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.